ARD Sounds.
Ich war auf einem Flohmarkt und auf einem der Tische lagen viele Sachen, die mich interessiert haben. Und unter dem Tisch war ein offener Koffer und da sind Plüschtiere drin gelegen. Ich hatte mir gedacht, das ist der Friedhof der Kuscheltiere. Und dann hat mir tatsächlich eine Freundin erzählt, dass sie den Dachboden ausgerümpelt hat und einen Plastiksack voller Kuscheltiere in ein Waisenhaus geschickt hat. Daraus ist dann die Geschichte entstanden, die sich dann selbst eigentlich weiterentwickelt.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Orte und Worte nimmt euch immer mit an Romanschauplätze, an Lieblingsorte von den Autorinnen oder Autoren, die wir treffen, ja, oder an Inspirationsquellen. Diesmal hat es Stefan wieder in die Nähe von Wien verschlagen, wo er seinen Zweitwohnsitz hat. Wohin genau?
Ja, diesmal hatte ich es gar nicht so weit. Ich wohne ja im Wienerwald und Valerie Springer auch, wenn sie denn mal in Neulengbach, so heißt der Ort, ist. Das ist vor den Toren Wiens. 1911 ist Egon Schiele auch dahin gezogen und er saß hier für 3 Wochen auch mal in einer Zelle des Bezirksgerichts, angeblich wegen Entführung, Missbrauch und Präsentation anstößiger Zeichnungen. Sein Vergehen in Anführungsstrichen. Er hatte ein Nacktbild so präsentiert, dass Besucher das auch sehen konnten, wenn sie ihn besucht haben. Man kann dort in Neulengbach Egon Schiele Wanderungen machen, habe ich auch schon mal gemacht. Und oben auf dem Berg, da ist eine Burg. Dort hat die Burgherrin einst die Türken aufgehalten mit List und Tücke. Und in Neulengbach ist auch das Haus der Schwiegermutter von Valerie Springer. Und dort schreibt sie auch, wenn sie nicht irgendwo anders unterwegs ist. Und das ist sie viel.
Und jetzt sag nochmal, Valerie Springer, wie heißt denn ihr Roman?
Ihr Roman heißt Eine Ziege, ein Dorf und kein Internet. Und sie selber ist eine ziemliche Weltenbummlerin. Ich habe es schon gesagt, viel gereist. Der Vater aus Prag, Mutter aus Wien, emigriert nach Großbritannien, dann zurückgekommen. Sie selber ist 1958 in München geboren. In der Schweiz hat sie dann Abitur gemacht. Sie hat auch selber einen britischen Pass, ist also sehr, sehr viel in der Weltgeschichte rumgekommen. Sie hat in der Werbung gearbeitet für Zeitschriften und eben auch schon eine ganze Menge Romane geschrieben.
Und jetzt ist sie in einem Dorf gelandet. Eine Ziege, ein Dorf und kein Internet. Auf jeden Fall ein genialer Titel. Worum geht's denn?
Ja, Protagonistin ist eine Frau in der Werbebranche. Ihr Job ist, positive Botschaften für Kalender zu verfassen, so Kalendersprüche. Sie verliert ihren Mentor und ihren Job und sie erfüllt aber auch sein Vermächtnis, nämlich einen Kofferraum voller Kuscheltiere in ein Waisenheim in einem Kriegsgebiet irgendwo auf dem Balkan zu bringen. Sie fährt dahin, landet im Straßengraben, die Kuscheltiere im Dreck und sie in einem Dorf mit Ziegen und misstrauischen Dorfbewohnern und natürlich kein Internet. Ein Tagebuch führt in die Vergangenheit zu einem deutschen Deserteur. Ein ganzes Dorf muss sich der Wahrheit stellen, der Leiche im Keller, über die alle den Mantel des Schweigens gelegt haben. Also es ist auch ein Buch über eine Katharsis, ein Wachsen und dass manches erstmal absurd erscheint und sich dann als richtig entpuppt. Es geht auch um die Frage, was ist eigentlich unsere Aufgabe im Leben? Das Ganze sehr süffig erzählt. Die Ausgänge der Geschichte hätten auch andere sein können. Valerie Springer legt hier auch verschiedene Spuren im Leser an.
Okay, dann jetzt ab in den Garten im Wienerwald mit Stefan und Valerie Springer.
Hallo. Ihr habt sowas schön hier. Hallo.
Ich habe gedacht, wir setzen uns in den Garten.
Können wir gerne machen.
Ich kann dir gerne das Haus zeigen. Es ist nicht meines, es ist von der Schwiegermutter. Und es ist
kein Problem. Ja,
setzen wir uns raus.
Ja,
magst du ein Glas Wasser trinken?
Gerne.
Ja, Kaffee könnte ich auch machen, aufsetzen.
Sage ich auch gerne. Ja.
Gut. Dann setze ich mal den Kaffee auf.
Alles klar.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen erstmal. Ja, war ein bisschen holterdiepolter. Ich bin erst ganz spät nach Hause gekommen. Aus Berlin. Ich bin auch immer viel unterwegs.
Ja, gelegentlich muss man das Leben genießen, gelegentlich hat man auch viel zu tun.
Also ich mag Intensität.
Ich mag beides, abwechselnd, aber immer wieder brauche ich natürlich meine Ruhe zum Schreiben, meine Zurückgezogenheit. Ich merke, dass mir zu viel Abwechslung, zu viel Gespräche mit fremden Menschen, ganz besonders Smalltalk, raubt mir Substanz.
Kann ich was mit anfangen? Aber du bist ja viel unterwegs, musst dich ja eigentlich ständig auf neue Leute einlassen, ne? Wie machst du das?
Inzwischen habe ich schon in den verschiedenen Orten, wo ich bin, wo ich unterwegs bin, wo ich lebe, meinen Bekanntenkreis, in Neulenkbach natürlich am meisten, bin ich auch die meiste Zeit gewesen, seit der Geburt meiner Tochter. Das war 85 ist sie geboren, 1986 bin ich hierher gezogen, damit sie im Grünen aufwächst, aus Wien. Hier hat sich dadurch natürlich ein schöner Bekanntenkreis gebildet. In Spanien hat sich das auch wunderbar eingebürgert, dass ich viele Bekannte habe. Hauptsächlich bin ich aber dort zu Hause, wo mein Computer ist, wo mein Notizbuch ist und wo mein Füllhalter ist.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen, so, was ist für dich zu Hause, Heimat? Ich habe mal auf deiner Website geguckt, du warst ja wirklich überall in der Welt schon und auch deine Bücher spielen überall in der Welt. Also kann man sagen, die Gleichung ist so ein Ort, ein Buch?
Nein, ist es nicht. Es setzt sich aus vielen verschiedenen Eindrücken zusammen. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es autobiografisch in dem Sinne ist, dass es sich auf geografische Erfahrungen zurückgreift. Eine Reise, ein Buch ist es nicht. Es sind viele verschiedene Eindrücke, die zusammenkommen und die dann letztendlich den Rahmen ergeben. Nicht die Handlung, aber den Rahmen.
Wenn ich dich beschreiben wollen würde, dann würde ich sagen, okay, du bist in der Welt zu Hause, oder?
Es hat sich wohl so ergeben. Ich bin in Mitteleuropa am ehesten zu Hause, dass ich mich wirklich zu Hause fühle, mich umschaue. Das sind die Leute, die auch meine Geschichte im weitesten Sinne, die Geschichte meiner Eltern, Großeltern, Urgroßeltern teilen. Ich finde, das macht auch viel aus.
Magst du ein bisschen was über deren Geschichte erzählen?
Ich kann über die direkten Ahnen sprechen, über meine Eltern. Meine Mutter ist Wienerin gewesen, mein Vater ist in Prag geboren. Exiliert nach Großbritannien. Dort hat er so lange gelebt, bis er die englische Staatsbürgerschaft angenommen hatte. Das war dann schon, als die Tschechoslowakei kommunistisch geworden ist. Auf einer Geschäftsreise nach Wien hat er meine Mama kennengelernt und die beiden sind dann gemeinsam nach Großbritannien gezogen. Dort ist meine Schwester auf die Welt gekommen. Dann bin ich auf den Kontinent mit den Eltern. Ich bin auf dem Kontinent geboren.
Und dann bist du ja in München geboren. In Basel zur Schule gegangen, dann in Wien gelandet. Wie kommt es dazu?
Das hat sich auch so ergeben. Meine Eltern sind dann letztendlich, als der Papa ein Jobangebot bekommen hat in Wien, er hat das angenommen. Die Mama war glücklich, dass sie wieder bei ihren Freundinnen sein kann, die sie lange, lange Jahre, Jahrzehnte eigentlich nicht gesehen hatte. Und ich selbst bin halt mitgekommen, weil ich damals 19 Jahre alt war, direkt nach dem Abschluss vom Gymnasium. Und habe mich hier umgeschaut. Ja, es war eigentlich eine gute Möglichkeit, was Neues anzufangen. Ich hatte so eine Unruhe, vielleicht auch von meinen Eltern, von den Umzügen in mir, dass ich gerne was Neues anfange.
Du sagst, Neuanfänge reizen dich, also Umbrüche. Das ist auch, glaube ich, das Thema in all deinen Büchern, ne?
Ja, ich würde sagen, ganz besonders im letzten, in der Ziege. Eine Ziege, ein Dorf. Und kein Internet. Da ist es ja ein ganz besonderer Umbruch eigentlich, den meine Protagonistin wählt. Sie geht von einer wirklich stabilen Lebenssituation ins vollkommen Unbekannte. Wobei das vollkommen Unbekannte sich dann erst entschlüsselt, erst zeigt, als sie dann diesen Unfall hat und in einem Dorf landet, das überhaupt nichts mit ihrem bisherigen Leben zu tun hat.
Also sie kommt aus Wien. Sie schreibt Werbesprüche, also aufmunternde Sprüche, so Kalendersprüche könnte man sagen. Das ist ihr eigentlicher Job und ihr Mentor stirbt. Und er hat noch so eine Art Auftrag an sie. Da sind noch so Kuscheltiere übrig und sie soll diese Kuscheltiere ins Kriegsgebiet auf dem Balkan irgendwo, du sagst es ja nicht genauer, bringen. Und dort landet sie eben in diesem Dorf Borovo. Großer Kontrast, Kalendersprüche, Kriegsgebiet. Die Fallhöhe ist ja extrem groß, ne? Und auch der Kontrast ist extrem groß. Was hat dich darin gereizt?
Mich hat vor allem gereizt, dass ich früher in der Werbung gearbeitet habe. Ich kenne die Kuschelsprüche, ich kenne die lieben Botschaften, die uns vorgaukeln sollen. Wenn wir das eine haben, dann sind wir glücklich. Wenn meine Protagonistin Elsie die Kuscheltiere in ein Waisenhaus bringt, wären die Kinder dort glücklich? Nein, so funktioniert das ganz und gar nicht. Das weiß sie natürlich, das ist ihr klar. Der Kontrast zwischen der einen Welt und der anderen. Ich kenne viele Orte, die noch recht verschlafen sind aus meinen Reisen in die ehemaligen Ostblockländer, als es den Ostblock noch gab, auch aus Erzählungen von meinen Eltern, dann aus einem Tagebuch meiner Urgroßmutter aus der Tschechoslowakei. Das müsste noch K&K-Zeit gewesen sein, nehme ich an. Sie hatten einen kleinen Schrebergarten damals gehabt in irgendeinem Dorf außerhalb von Prag. Das weiß ich nicht mehr genau. Und wie sie da den Alltag schildert, genau so soll Borovo sein. Da gibt es einfach gar nichts. Nicht einmal fließendes Wasser, nur ab und zu Elektrizität. Und diese Fallhöhe hat mich fasziniert, hat mich sehr beeindruckt, sowohl was mein eigenes perfektes, zivilisiertes, mitteleuropäisches Luxusleben, Friedenszeitkind betrifft, als auch dann dieses andere Extrem, das quasi so schwarz und weiß, hell und dunkel, Tag und Nacht ist.
Es ist ja nun auch ein Kriegsgebiet. Man hört so als Hintergrundrauschen sozusagen diesen Krieg. So richtig erzählst du das ja nicht, aber er ist da und du erzählst ja auch nicht wirklich, was dieser Krieg eigentlich mit den Leuten macht. Es gibt da nur dieses Waisenhaus. Das gibt so einen kleinen Ansatzpunkt, wo man sich denken kann, okay, da passiert was mit den Menschen in diesem Kriegsgebiet. Warum diese Art, über Krieg zu erzählen?
Ich war damals, als die Jugoslawien-Konflikte, die Jugoslawien-Kriege ausgebrochen sind, war ich wirklich zutiefst schockiert. Das war das erste Mal in meinem physischen Leben, dass ich nicht nur aus Erzählungen, sondern tatsächlich hautnah an der Grenze zu Österreich miterlebt habe, wie wirklich das Prinzip Krieg, der Faktor Krieg werden kann. Erst recht dann natürlich, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Krieg selbst kann ich nicht beschreiben. Ich habe buchstäblich nicht die leiseste Ahnung, auch nur annähernd, wie es Menschen geht, die tatsächlich in einem Kriegsgebiet leben, die tagtäglich, stündlich damit konfrontiert sind, dass Bomben fallen können, dass Granaten explodieren können. Da wollte ich mir ehrlich gesagt beim Schreiben, auch beim literarischen Schreiben, auch wenn es reine Fiktion ist, die ich schreibe, ich wollte mir nicht anmaßen, darüber zu berichten, ohne es selbst erlebt haben zu können. Dann habe ich so eine Schambarriere in mir selbst gehabt. Deswegen ist es eine Kulisse, ein Hintergrund. Und weiter habe ich mich nicht getraut zu gehen.
Ich war ja auch viel unterwegs auf dem Balkan als Korrespondent und war ja auch viel in ehemaligen Kriegsgebieten. Und mir ist in Sarajevo zum Beispiel aufgefallen, es gibt so eine Art Stolz derjenigen, die ausgeharrt haben während der Belagerung. Und sie machen einen großen Unterschied zu denen, die dann gegangen sind, die eben diese Leiden nicht erlebt haben. Also sie adeln sich in Anführungsstrichen über das Durchhalten. Kannst du was anfangen mit dieser Art, mit Leid umzugehen?
Ja, ich versuche mal drauf zu kommen, was du mit diesem Gefühl meinst, das die Leute dir damals geschildert haben. Ich kann es mir vorstellen, dass es eine Frage der Würde vor sich selbst ist, die den anderen, die geflüchtet sind, nicht zusteht. Ich weiß aber auch, dass die, die überlebt haben, sich ein bisschen genieren dafür, überlebt zu haben, im Gegensatz zu denen, die gefallen sind. Das ist auch eine Last, mit der man umgehen muss sein ganzes Leben lang, wenn Kameraden gestorben sind und man selbst nicht dabei war. Und zwar nicht deswegen, weil man aus anderen Gründen überlebt hat, im Kampf überlebt hat, sondern weil man überhaupt nicht dort war. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und aus diesem gegensätzlichen Gesichtspunkt bei denen, die dort waren und überlebt haben, entsteht natürlich eine Art Stolz. Klar, ganz klar. Ja, Durchhaltevermögen.
Das ist ja, so wie du es beschreibst in deinem Setting, eine durchaus zugängliche Welt. Also für sie zumindest, weil sie den richtigen Pass hat, die Protagonistin. Sie kann also nach Borovo fahren und sie kann auch wieder wegfahren. Wie ist das mit denen, die in Borovo leben? Haben die auch diese Wahlmöglichkeiten, diese Freiheit?
Einige hatten die Wahlmöglichkeit, die Freiheit. Es ist ja eine Ortschaft, die sich ohnehin reduziert hat durch Abwanderung, durch Flüchtende, die in andere Teile Europas, in den Westen ausgewandert, geflohen sind. Dadurch ist Borovo natürlich sehr klein, auch überschaubar. Die, die geblieben sind, sind es aus den unterschiedlichsten Gründen. Im weitesten Sinne, weil sie wissen, das wird vorbeigehen. Wir werden weiter aufbauen. Wir werden wieder zu einer Normalität zurückkehren. Beantwortet das deine Frage?
Es gibt ja auch das Konzept des Fremden. Also auch sie ist ja fremd und man begegnet ihr im Dorf erstmal mit Misstrauen. Das erzählst du ja dann. Warum? Ich will das jetzt nicht spoilern, sonst lohnt es sich ja nicht, das Buch zu lesen. Genau. Aber dennoch, also das Konzept des Fremden in der Dorfgemeinschaft, das ist ja ein allgemeingültiges Konzept, das gibt es ja immer wieder. Ich gestehe, ich hatte Angst. Vor 3 Jahren sind wir auch hier in den Wienerwald gezogen, aus Wien, aus der großen Stadt. Und ich dachte, wie das wohl wird. Und ich war sehr positiv überrascht. Wie geht's dir hier in Neulengbach?
In Neulengbach habe ich riesengroßes Glück gehabt, weil ich bin mit der größten Freundlichkeit aufgenommen worden. Natürlich aufgrund meiner deutschen Aussprache werde ich immer ein Fremdkörper bleiben. Ich war sozusagen getuned darauf, schon von Kindheit an als Außenseiter wahrgenommen zu werden. Ganz besonders, als wir, meine Eltern und ich, aus Deutschland in die Schweiz umgezogen sind. Und da war ich für die einfach die Deutsche. Was ich in dem Fall natürlich nicht war, weil ich habe ja einen englischen Pass gehabt von meinen Eltern. Und ohnehin war Deutschland nur Übergangsstation. Aber für eine Jugendliche, nein, eigentlich ein Kind. Ich war ja 11 Jahre alt. Ich bin als 10-11-Jährige nach Basel umgezogen mit den Eltern. Für ein Kind ist dieser riesengroße Erklärungskomplex nicht machbar. Und da habe ich einfach die Schultern gezuckt, so wenig wie möglich geredet, damit ich nicht als Dir Dütschi mich outen müsste. Und irgendwann habe ich dann Schweizerdeutsch gelernt als Überlebenssprache. Ich war die Fremde. Ich bin dann nicht mehr die Fremde gewesen, weil es die Klassengemeinschaft dann doch sehr angenehm war und mich das nicht hat spüren lassen.
Kann ich was mit anfangen? Also ich habe ja auch ungarisch-deutsche Wurzeln und dieses Gefühl, eigentlich immer so zwischen den Stühlen zu sitzen, das gibt einem aber auch eine große innere Freiheit, oder?
Ja, selbstverständlich. Also das ist eine ganz, ganz großartige Ausgangssituation, von der aus ich wieder ein bisschen pathetisch ausgesprochen mit dem Rückwissen, was ich alles gesehen habe in der Welt, komme ich zurück und sehe das Hiesige aus einer anderen Perspektive, mit einem anderen Blick. Das macht mich natürlich auch wieder in gewissem Sinne demütig, bescheiden, ist zu viel gesagt. Ich versuche immer in mir selbst zurechtzurücken, dass ich nicht das Schicksal mit Millionen von Neuankömmlingen teile. Mir geht's unglaublich gut mit meinem Herumgereistsein. Da muss ich immer ein bisschen relativieren, weil es gibt andere Leute, die aus gänzlich anderen Gründen hierher gekommen sind.
Mein Vater kam auch damals nach Österreich, 1956. Also über den Fluss mit dem Schiff heimlich. Und ist dann weitergezogen nach Deutschland und später wieder zurück. Also ich habe irgendwann mal in seinem Nachlass die Anerkennung als Flüchtling gefunden. Ne? Also 1958, das ging damals relativ schnell. Und das sind ja irgendwie auch Wanderer zwischen den Welten und trotzdem nehmen sie das ganze Gepäck mit. Ne?
Das emotionale Gepäck, das Vergangenheitsgepäck, dass man eben seine Heimat aufgibt und nie mehr finden wird. Selbst wenn man zurückkehrt, es hat sich verschoben, es ist was anderes geworden. Es ist nie mehr so, wie es war. Möglicherweise gibt es nicht einmal mehr das Elternhaus. Und wenn, dann ist es von anderen Leuten bezogen worden oder abgerissen worden. Wenn ich nach Prag, nur als Beispiel, fahre, das Haus meiner Eltern, meiner Großeltern, gibt es nicht mehr. Es gibt einen Friedhof. Es macht mich nicht sentimental, zum Glück. Es macht mich ein bisschen melancholisch, weil die Vergänglichkeit einfach automatisch melancholisch macht.
Orte erzählen von Menschen, Gegenstände erzählen von Menschen, aber die Frage ist ja, was bleibt sonst?
Was bleibt, sind Erzählungen, Erinnerungen, die sich natürlich ein bisschen verschieben können. Auch die Erzählungen werden, je öfter man darüber nachdenkt, werden sie anders. Sie bekommen einen anderen Farbton, was man früher als Kind von den Großeltern und den Eltern nicht mehr hören konnte. Gewinnt auf einmal Gewicht, weil man auch selbst in dem Alter ist und Vergleiche anstellt, Vergleiche anzustellen versucht. Ja, was bleibt, fragst du? Es bleibt eine große Liebe zum Menschlichen, würde ich mal sagen, zu dem, was den Menschen ausmacht.
Also ich habe das Konzept des ewigen Lebens verstanden, dadurch, dass meine Eltern beide tot sind. Und ich das Gefühl habe, die sind aber eigentlich gar nicht tot. In meinen Gedanken sind sie immer noch da. Und manchmal höre ich meinen Vater oder meine Mutter irgendwas sagen zu irgendeinem Alltagsthema jetzt. Und da dachte ich, ja, im Grunde genommen ist es das. Deswegen brauche ich zum Beispiel auch keinen Ort, wo ich hingehen kann, um zu trauern oder was auch immer, ein Zwiegespräch mit ihnen zu führen. Hallo. Und das ist vielleicht etwas, wo sie auch weiterleben. Und das Erinnern bzw. Gedächtnis spielt ja auch in deinem Roman eine Rolle. Da sind es Tagebücher. Ich will auch hier nicht weiter spoilern. Warum sind die wichtig und was war daran wichtig genau für dieses Buch?
Ich habe ja schon vorhin erwähnt, dass ich das Tagebuch meiner Urgroßmutter damals gelesen hatte. Und was mich daran ganz besonders fasziniert hat, also sie hat teils Deutsch, teils Tschechisch geschrieben, wie halt die damalige Zeit war, man ist mehrsprachig aufgewachsen. Was mich am meisten berührt hat, ist ihre Handschrift. Sie hat das Papier tatsächlich in der Hand gehabt. Sie hat mit einem Bleistift geschrieben, nicht mit Tinte. Sie hat ihre eigene Persönlichkeit in ihrer Schrift auf das Papier quasi transformiert. Tagebücher haben was ganz Besonderes, wenn sie mit der Hand geschrieben sind. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit einem Blog, den die jungen Leute jetzt führen. Es ist natürlich auch schön, dass sie es tun, dass überhaupt Gedanken festgehalten werden. Das ist ja phänomenal, dass das jetzt so großartig gemacht werden kann, dass viele Leute schreiben können und schreiben wollen. Aber am meisten hat mich fasziniert das Handschriftliche in einem Heft. Und deswegen habe ich das gar nicht so bewusst als Element, als Sujet in meinen Roman eingebaut. Das viele Teile in einem Roman ergeben sich, ohne dass man es eigentlich bewusst einsetzt. So, jetzt nehme ich das da hinein. Sondern es fügt sich, so wie wenn die Dinge, auch die Personen, ein Eigenleben bekommen.
Ja, man sagt ja auch, es trägt die Handschrift von jemand. Das heißt, eine Handschrift ist schon sehr prägend für eine Persönlichkeit. Du hast ja ausgehend davon auch darüber diskutiert, Erinnerungskultur. Irgendwas stört dich daran, wie es im Moment läuft. Zumindest im Buch, da gibt es eine Ausstellung und die Protagonistin sagt, das hätte ich besser gemacht. Also wie sollte Erinnerungskultur sein, dass es die Menschen berührt und auch das Gedächtnis der Menschen, die gestorben sind, bewahrt?
Ich habe Elsie das sagen lassen, weil sie natürlich aus der Werbung kommt, weil sie aus plakativen Sprüchen kommt. Sie sieht, dass das in diesem Ausstellungsraum einfach nur ausgestellt ist, ohne die Besucher tatsächlich anzulocken. Ich würde mir wünschen, falls ich je auf die Idee käme, sowas zu gestalten, dass es eine Kombination sein muss aus Eyecatcher und drinnen aber auch extremst persönlich. Ich kann mich erinnern, als ich im Zuge der Recherche für meinen Prag-Roman, das ist allerdings schon einige Jahre her, in der kleinen Cyril and Methodius-Kapelle in Prag war und mir dort angeschaut habe, diese extremst liebevoll gemachte Ausstellung über die 7 Attentäter, die damals das Attentat auf Heydrich ausgeübt haben. Das war so nüchtern und gleichzeitig so intensiv, Daran habe ich eigentlich gedacht, als ich das über Erinnerungskultur geschrieben habe. Es ist beides. Es ist das Menschliche, muss gezeigt werden, aber auch das Katastrophale, was Krieg tatsächlich anrichten kann. Das ist ein Balanceakt, den man, wenn man eine Ausstellung gestaltet, das kann ich nicht, ich bin keine Kuratorin, aber wenn man eine Ausstellung gestaltet, dann muss man sowohl das liebevoll, persönliche, private, als auch die Außenwelt gekonnt miteinander kombinieren können. Weitererzählen, weitergeben.
Vielleicht auch in Büchern?
Selbstverständlich, das ist mein Metier. Ja,
bitteschön. Ja, wir sitzen jetzt im Garten bei Schwiegermutter. Kleine Oase, hinten sozusagen Backstage Neulengbach. Wir sind eigentlich mitten im Zentrum. Ich bin vorhin über die Dörfer gefahren. Neulengbach im Wienerwald, etwas außerhalb von Wien, so 30, 40 Kilometer entfernt. Hügellandschaft. Ich habe viele Blumenfelder gesehen. Jetzt ist ja Frühling. Die Bauern stellen ihre Felder zur Verfügung, pflanzen Blumen an. Und da gibt es so die Kasse des Vertrauens. Es ist alles schön bunt. Und direkt über uns das Wahrzeichen der Stadt. Das sieht man schon von Weitem. Das Schloss Neulengbach hat ja eine alte Geschichte. Und apropos Geschichte, ich habe gesehen, du hast einen Literaturpreis initiiert in Neulengbach. Und der bezieht sich auf Sidonie Palfi oder von Palfi. Was hat es auf sich mit dieser Frau Palfi?
Sidonia Palfi war eine ganz beeindruckende, großartige Fürstin, Gräfin hier in der Gemeinde, im Schloss. Sie hat es tatsächlich geschafft, die Türken abzuwehren im 17. Jahrhundert, als sie überall gebrandschatzt haben, vergewaltigt haben, ausgeraubt haben, alles niedergewalzt und niedergemäht haben. Und sie hat die Frauen und Kinder und die Gebrechlichen, die nicht auf den Feldern waren, die Männer, die auf den Kampffeldern waren, hat sie im Schloss geschützt. Und mit deren Hilfe, mit unglaublichem Lärm, so getan, wie wenn da ein großes Heer im Schloss einquartiert wäre. Und durch diesen Lärm hat sie es, auf Kochtöpfe haben sie geschlagen, sagt die Überlieferung, und auf Schreie und vorgetäuschte Schüsse. Und tatsächlich sind die Türken abgezogen und haben Neulengbach nicht eingenommen, im Gegensatz zu vielen anderen Burgen und Schlössern in der Umgebung.
Mödling, Perchtoldsdorf, wenn man sich die Karte anschaut, da gibt es ja viele Orte, die wirklich, gerade Perchtoldsdorf, ne, die haben sich ja ergeben dort und sind dann von den Türken reingelegt und trotzdem massakriert worden. Ja. Also das ist doch noch sehr präsent hier in dieser Region, was das heißt, wenn Krieg sozusagen vor der eigenen Haustür ist. Also FPÖ, die Rechtsaußenpartei, macht ja sogar das immer wieder auch zum Thema. Die Schlacht auf dem Kahlenberg damals, als die Türken zurückgeschlagen wurden. Also das christliche Abendland wehrt sich gegen die muslimischen Eindringlinge und macht daraus politisches Kleingeld.
Ja, ganz genau. Was die heutige politische Entwicklung betrifft, bin ich erschüttert. Ich kann dazu nichts anderes sagen, als dass ich mit Sorge in die Zukunft blicke. Und ich hoffe, dass es so wie immer sein wird, dass es eine Wellenbewegung ist, eine Berg- und Talfahrt der politischen Richtungen. Es tut mir unglaublich leid, dass meine Kinder, mein Sohn ist 30, meine Tochter ist 40, dass sie in dieser Zeit eigentlich ihre wichtigste Lebensphase leben, wo sich das politische Klima in so eine Richtung entwickelt, mit der ich niemals gerechnet hätte, als ich aufgewachsen bin.
Ich wollte noch mal übers Schreiben mit dir reden. Du bist ja extrem produktiv. Ich habe jetzt nicht ganz genau nachgezählt, aber ein Dutzend Bücher wird es wohl sein. Nicht nur auf Deutsch veröffentlicht, sondern auch auf Englisch, auf Spanisch. Ein Parfumsritt durch die Genres, Lyrik, aber vor allem Prosa. Was bedeuten dir eigentlich Bücher? Also was ist dein innerer Drang zu schreiben?
Mein innerer Drang zu schreiben ist hauptsächlich der, eine Entdeckungstour zu machen. Ich habe die verschiedensten Bücher Texte gelesen, die man sich auch nur irgendwie vorstellen kann. Ich würde mal sagen, ich war und bin es nach wie vor, lese süchtig. Ich lese Gebrauchsanweisungen, ich lese Plakate, ich lese Werbematerial, ich lese Wahlpropaganda, ich lese Gedichte, Theaterstücke ganz besonders gerne. Und irgendwann ist daraus wohl auch der Wunsch entstanden, selbst zu schreiben. Meinen ersten Text habe ich geschrieben, da war ich 7 oder 8 oder 9 Jahre alt. Das war tatsächlich etwas Erfundenes, eine tatsächliche Geschichte. Ich habe Gedichte geschrieben als 15-, 16-, 17-Jährige. Die waren voller pubertärer Übertreibungen. Zum Glück gibt es die nicht mehr. Zum Glück gibt es sie nicht mehr. Ich habe Tagebuch geschrieben, immer Tagebuch geschrieben. Ich habe meine Tagebücher entsorgt vor rund 15 Jahren, 15, 20 Jahren, weil ich nicht mehr die sein wollte, die ich damals war. Ich wollte einen Schnitt haben, eine Zäsur. Rückblickend tut es mir leid, weil da viel gutes Material drin war. Was Schreiben für mich bedeutet? Eine Erkundungstour, ein mich einlassen auf die Magie der Entstehung einer Geschichte, auf die Magie der Entstehung der Personen, die mitspielen, dass tatsächlich Schöne ist, dass Figuren, die ich erfinde, nennen wir es mal erfinden, plötzlich lebendig werden. Dinge sagen, Gespräche führen, mich in Richtungen führen, mit denen ich nicht wirklich gerechnet habe. Es ist tatsächlich, dass eine Fiktion, eine Fantasiegestalt ein Eigenleben entwickelt. Und diese Person zu begleiten auf ihrem Weg ist einfach wunderschön. Sie lügt nämlich nicht.
Ist das so eine Art Hebammentätigkeit oder bist du die Mutter deiner Gestalten? Wie würdest du deine Beziehung zu den Gestalten bezeichnen?
Ach, das sind schöne Ausdrücke, wenn du das sagst, Hebammenfigur. Ja, natürlich, ich bringe sie zur Welt. Aber aus vorhandenem Material, die Gene dieser Figur, der ich auf die Welt helfe, die gibt's ja, wie auch immer sie sich zusammensetzen, aus Gesprächsfetzen, aus Zeitungsnotizen, die ich irgendwo aufgegabelt habe. Auf einmal entsteht eine neue Figur. Im Zuge des Schreibens sind die dann nicht mehr meine Kinder. Sie werden Partner, Freundinnen, Freunde. Die Protagonisten selbst sind mir immer sympathisch. Ich muss die Hauptfigur lieben. Ich muss sie mögen. Ich kann nicht über jemanden schreiben, den ich nicht mag. Er mag vielleicht unsympathische Züge haben für die Leser, für die Leserinnen. Gerade beim Prag-Buch zum Beispiel, als ich über diese Heydrich-Geschichte geschrieben habe, ist mir vorgeworfen worden, na die ist aber nicht sympathisch. Ich habe sie gemocht. Sie war vielschichtig. Ja, sie war ein bisschen trotzig und trotzfrech. Das mag durchaus sein, aber ich habe sie gemocht.
Und was ist sozusagen die Keimzelle eines Romans für dich? Was ist der Startpunkt? Du hast Zeitungsartikel erwähnt, Gesprächsfetzen.
Der Startpunkt. Die große Kulisse ist, würde ich wohl sagen, immer das Suchen nach einem, nicht wirklich zu Hause, aber nach einem Ort, wo man hingehört, nach einer Atmosphäre, nach einem Hintergrund, nach einer Kulisse, wo man hingehört. Das ist eigentlich das, was fast immer meine Protagonistinnen und Protagonisten erleben. Ganz speziell jetzt auf den jüngsten Roman, Eine Ziege, ein Dorf und kein Internet, ist die Geschichte entstanden durch einen Flohmarktbesuch. Ich war auf einem Flohmarkt und auf einem der Tische lagen viele Sachen, die mich interessiert haben. Und unter dem Tisch war ein offener Koffer und da sind Plüschtiere drin gelegen. Plüschtiere, Kuscheltiere, unansehnlich. Und ich hatte mir gedacht, no, das ist der Friedhof der Kuscheltiere da unten. Und daraus hat sich dann über die Zeit entwickelt, ein Koffer ist zum Reisen da. Was macht man mit einem Koffer voller Kuscheltiere? Man bringt sie irgendwo hin, wo sich irgendjemand irgendwie möglicherweise noch darüber freuen könnte. Und dann hat mir tatsächlich eine Freundin erzählt, dass sie den Dachboden ausgerümpelt hat und einen Plastiksack voller Kuscheltiere in ein Waisenhaus geschickt hat. Daraus ist dann die Geschichte entstanden, die sich dann selbst eigentlich weiterentwickelt hat.
Was erweckt sie denn zum Leben?
Das ist Magie, ganz ehrlich. Ich kann sie kitzeln und triezen und ein bisschen reizen und ein bisschen ärgern. Aber tatsächlich beginnen sie selbst zu leben. Die unglaubliche Magie der Fantasie, woher auch immer das kommt, vielleicht eine Muse, die meine Figuren entwickelt. Ich kann mich erinnern, dass Günter Grass mal in einem Interview sagte, was würde er einem jungen Autor raten? Und er hat gesagt, sucht euch irgendeinen Job, meinetwegen Kellner, wo ihr mit Menschen zu tun habt. Eine Schreibmaschine ist gut, ein Blatt Papier ist gut, aber ihr müsst Menschen kennenlernen, ihr müsst das Leben kennenlernen, damit ihr schreiben könnt. Und ich würde mal sagen, aus den vielen verschiedenen Einflüssen, die ich in meinem Leben und mit meinen Reisen habe, setzen sich meine Figuren zusammen aus Erfahrungen mit Menschen.
Die kann man ja unterschiedlich beschreiben. Also der Unterschied zwischen Reportage und Literatur ist ja, bei der Reportage könnte es klappen, das geht ja schon so Richtung Literatur, dass die Personen aus sich selbst heraus agieren. Also auf jeden Fall tun sie immer etwas. Im schlechtesten Fall zünden sie sich ständig eine neue Zigarette an. Das ist so ein Kunstgriff in der Literatur, ja, um irgendetwas zu tun. Was würdest du sagen, ist der Kniff oder der Schalter, mit dem man so eine Person dann wirklich zum Leben bringt? Du sagst, es ist Magie, aber es ist ja auch Handwerk.
Handwerk natürlich, wobei ich das Handwerk des Schreibens nicht akademisch gelernt habe. Ich bin keine akademische Schriftstellerin. Ich habe Wirtschaft nicht einmal richtig studiert, sondern ich war lediglich inskribiert, genauso Medizin. Ich war inskribiert, aber ich bin zu keiner einzigen Vorlesung gegangen, außer zum Sezierkurs, weil ich die absurde Idee hatte, ich möchte eine Leiche sehen. Ich möchte es angreifen, ich möchte wissen, wie ist das. Ich bin jetzt 68 Jahre alt, das ist fast 40 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Was die Kunstgriffe sind, ich lasse meine Figuren oft zur Zigarette greifen. Ich lasse sie sehr oft zu einem Weinglas greifen. Das sind kleine alltägliche Dinge. Mehr und mehr merke ich, dass die Gespräche in vielen anderen Romanen, Dialoge, eine enorme Wichtigkeit haben. Ich möchte mich aber aus den Dialogen zurückziehen und mehr über die Sinneseindrücke arbeiten, über das Haptische, was spürt die Person, wenn sie ihre Hände benutzt, wenn sie sich hinsetzt, was spürt sie in ihrem Rücken, was sieht sie, was hört sie, was fühlt sie, einen Luftzug, der die Haare durcheinander bringt, ein Kälteschauer, weil von irgendwo ein kleiner Windzug kommt. Das sind die Dinge, die für mich das Physische einer Person greifbarer machen, das Physische einer fiktiven Person greifbarer machen und dann natürlich ihre Reaktionen, die ich dazu erfinden kann. Schüttelt sie sich ab, steht sie auf, Krönchen zurechtrücken und das Highlife geht weiter. Oder berührt diese Sinneseinwirkung von außen etwas in ihr selbst?
Spielt der Schreibort für dich eine Rolle? Also du hast mir erzählt, du schreibst hier in Neulengbach, aber du schreibst auch am Attersee. Brauchst du da ein bestimmtes Setting für?
Ich brauche vor allem Ruhe. Oft setze ich meine Noise-Canceling-Kopfhörer auf, damit ich von gar nichts beeinflusst werde. Ich bewundere Leute, die mit Musik oder mit überfüllten Räumen schreiben können. Erstaunlicherweise kann ich auch im Kaffeehaus sehr gut schreiben. Da ist diese Geräuschkulisse, dieses Klimpern und Klappern und Plaudern auch eine sehr gute Kulisse. Ich schreibe ausgesprochen gerne im Zug, weil ich da auch dieses Rattern und diese Monotonie habe des Zuges. Ich habe immer ein Notizbuch dabei, egal ob ich im Auto sitze, im Flugzeug oder mich mit Freunden treffe. Das ist aber kein literarisches Schreiben. Also deine Frage, wie ich schreiben kann am besten, das ist egal. Mein Schreibort ist mein Laptop und mein Notizbuch. Und dieses Setting, möglicherweise mit einem Glas Wasser oder einer Tasse Tee, dieses Setting ist mein Schreibtisch, mein Schreibraum, egal ob in Spanien, am Attersee, in Unterach, auf den Reisen, die ich gemacht habe.
Was schreibst du denn da in dein Notizbuch so rein?
In mein Notizbuch schreibe ich Beobachtungen von, was Menschen gesagt haben, was ich in Zeitungen gelesen habe. Ja, es sind kleine, unnötige, vielleicht für andere Leute vollkommen irrelevante Bemerkungen, die ich mir reinschreibe, die aber dann wenn ich sie zu Hause lese, wenn ich dann wieder bei meinem Schreibtisch sitze, die mir die Atmosphäre zurückholen, in der ich das geschrieben habe. Und diese Atmosphäre ist es dann letztendlich, die dazu führt, dass ich das benutzen kann.
Also dir geht es ums Fühlen beim Schreiben?
Ja, um mein eigenes Fühlen und um das Transportieren dieses Gefühls auf eine Szene in meinem Roman.
Und wenn so ein Buch dann fertig ist, was dann? Hast du dann so diese Leere, die es ja manchmal gibt, wenn man so ein Ziel erreicht hat? Oder wie geht's dir damit?
Das ist eine Kernfrage, lieber Stefan. Wenn ein Buch fertig ist, erst recht, wenn es dann vom Verlag genommen wird, sage ich mir nicht nur 100-mal, sondern 1000-mal, ich hätte es besser machen können. Dann fallen mir die Sachen ein, die ich da geändert hätte, die ich dort noch eingefügt hätte, die ich gestrichen hätte, die ich weiter ausgearbeitet hätte. Ein Baby aus der Hand zu geben, ist schwer, aber es dann in der Öffentlichkeit zu sehen, dem Urteil ausgesetzt, dem Leser ausgesetzt, das ist eine harte Sache. Von Freunden und Bekannten bekomme ich natürlich liebevolle Worte. Ich als Schreibende weiß, es ist nie fertig, es ist nie genug. Ich kann mich erinnern, dass ich mit Pavel Kohut ein Gespräch führte. Er hatte damals ein Buch von mir gelesen, um mir zu helfen bei der Weiterentwicklung. Und ich habe damals versucht, Tschechisch zu lernen, auch für eine kleine Lesung, die ich in Bratislava oder Brünn hatte, ist egal. Jedenfalls habe ich versucht, Tschechisch zu lernen, auch mit Hilfe meines Vaters und habe mich ganz gut geschlagen dabei. Und ich habe ihm gesagt, ich lerne gerade Tschechisch. Und er sagt tatsächlich in seinem wunderschönen Deutsch, das versuche ich schon mein ganzes Leben lang. Das hat mir damals gezeigt, es gibt nie ein Genug, es gibt nie ein ich habe es geschafft, ich kann es.
Das heißt aber ja auch, dass wenn dieses Buch voller Fehler, wie du sagst, dann auf der Welt ist, kannst du dann so weit loslassen und sagen, na gut, die Milch ist vergossen, jetzt muss ich das Neue schreiben. Ist das der Impuls fürs Nächste?
Der Impuls fürs Nächste taucht eigentlich parallel auf, weil ich genau weiß, das ist eine Geschichte, die kann ich im anderen nicht unterbringen. Also entstehen da parallel Notizen. Ich würde sagen, ich arbeite an 2 oder 3 Büchern gleichzeitig. Eines ist dann immer das Primäre, das gemacht werden muss. So wie die Ziege, die musste fertig gemacht werden, einfach weil ich da so viel in mir hatte, das geformt und modelliert werden muss, bis es fertig ist. Ich stehe nach wie vor 100%ig dazu. Ich möchte nicht sagen, dass ich alles anders machen würde, aber ich finde, es ist wunderschön geworden. Aber parallel dazu entsteht das nächste Buch und ist schon im Entstehen und ist eigentlich so gut wie konzipiert.
Und worum geht's? Magst du was sagen?
Ja, es heißt Nebelbrücke. Ich habe für diesen Roman auch dankenswerterweise vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur eine Förderung bekommen, ein Arbeitsstipendium. Es geht um eine Vergangenheitsaufarbeitung. Eine nicht mehr junge Frau macht sich auf nach Luhansk, um die Spur ihrer verschollenen, verschwundenen Schulkameradin Nadja aufzuspüren, die bei einer Hilfsaktion umgekommen ist. Wer trägt die Schuld?
Da du gesagt hast, du liest viel und gern, möchte ich dir ein Buch empfehlen von einer jungen kroatischen Autorin, Ena Katarina Hala. Ihr Buch heißt Die Schuldlosen. Es geht um eine Familie, die während der Jugoslawienkriege zurückkehrt ins Grenzgebiet Kroatien-Bosnien in ihr altes Haus, in das zerstörte Dorf. Und es ist eine junge Frau, ein junges Mädchen in der Pubertät und die hat da so ihre Coming of Age inmitten dieser ganzen Verwüstung und behauptet sich aber, also entdeckt Sexualität, erste Enttäuschung und so weiter und so weiter. Ein ganz zartes Buch, das so in die Ritzen des Gefühlsgewebes so einsickert. Das mochte ich sehr und ich finde es ganz ähnlich wie dein Schreiben. Also ich finde, dass du auch sehr fein so Entwicklungen beschreibst. Mhm. Also Umbrüche, wie du ja sagst, kommen nicht einfach so bumm, Schalter umgelegt und dann sind sie da, sondern in so kleinen, fast unmerklichen Indizien und dann entsteht sowas und man merkt es erst gar nicht und auf einmal ist der Wandel da. Das würde ich dir sehr ans Herz legen. Sie schreibt wahnsinnig schön. Sie ist eigentlich von der Ausbildung her Architektin.
Ja.
Tolle Frau, sehr reif für ihr Alter. Die ist gerade mal 30, glaube ich. Wirklich hat mich sehr beeindruckt, das zu lesen.
Ich freue mich darauf. Vor allem, was du sagst über diese kaum wahrnehmbaren Verschiebungen, die sich ohnehin im Laufe eines Lebens, wenn man jetzt auf die Jahrzehnte zurückblickt, die sich ergeben. Das sind tektonische Platten. Manchmal gibt es ein Erdbeben, aber meistens sind es kaum wahrnehmbare Verschiebungen der Platten, des Untergrunds und die dann auch zu einer Veränderung der Persönlichkeit im weitesten Sinne, soweit das überhaupt möglich ist, führen. Aber zu neuen Ansichten und Einsichten. Danke für die Empfehlung.
Was liegt auf deinem Tisch?
Auf meinem Tisch liegt immer wieder Galilei von Galileo Galilei von Bertolt Brecht. Ich lese ausgesprochen gerne Theaterstücke. Was mich daran fasziniert, ist die Vergewaltigung der eigenen Überzeugung, dass man tatsächlich etwas sagen muss, obwohl man die andere Wahrheit kennt. Das ist ein schwerer Konflikt, den Brecht meiner Meinung nach ganz besonders großartig in diesem Stück dargestellt hat. Ein anderes Buch, zu dem ich immer wieder greife und das möglicherweise auch deine und meine Familiengeschichte ein bisschen widerspiegelt und unsere Erfahrung mit dem Fremdsein von Ilja Trojanow nach der Flucht, lese ich immer wieder gerne. Es sind kleine Texte. Sie widerspiegeln das, was ich annehme, was ich empfinden würde, wenn ich in einer derartigen Fluchtsituation tatsächlich gewesen wäre. Was aber doch im Kern das trifft, was ich in absoluter Zuckerwatte-Atmosphäre auch erlebt habe, nämlich das Fremdsein, kein Elternhaus haben, nicht wirklich eine eigene Muttersprache haben. Und er macht es ganz großartig. Ja, und das dritte Buch, das ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann, der gute Literatur mag, ist Siri Hustvedt, Was ich liebte. Das ist mein Lieblingsbuch, über das ich eigentlich gar nicht viel sagen kann, weil es so eine komplexe Story hat. Aber es geht um Verlust und Findung eines eigenen Weges.
Vielen Dank.
Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch.
Stefan und Valerie Springer waren im Wienerwald unterwegs. Scheint ja eine interessante Person zu sein.
Ja, in der Tat. Und sehr zugewandt, ihr Mann und die Schwiegermutter, die liefen auch mal durchs Bild, während wir da in dieser kleinen Oase saßen. Also alles sehr familiär.
Und für wen ist das Buch jetzt was? Eine Ziege, ein Dorf und kein Internet?
Ich würde sagen, das ist was für Menschen, die Kontraste mögen. Also hier die glitzernde, absurde Werbewelt, dort die kleine Dorfwelt in einem Kriegsgebiet, der Boden getränkt vom Blut aktueller und vergangener Kriege. Es geht um Leichen im Keller, Abwanderung der Jungen, das Überleben im Windschatten der Welt sozusagen und das Leben mit einem Geheimnis. Aber auch um Freundschaft, um ungesundes Schweigen, um Katharsis und darum, seinen Platz im Leben zu finden. Also letztlich eine ganz zentrale Frage in einem jeden Leben, was kann ich eigentlich Sinnvolles tun? Wie kann ich auch sinnvoll helfen? Auch dieses Thema immer wieder aktuell. Und wer gerade auf so einer Sinnsuche ist, für den könnte das auch was sein.
Viele Anknüpfungspunkte also. Eine Ziege, ein Dorf und kein Internet ist bei Milena erschienen, hat 250 Seiten und kostet 25 Euro.
Uns gibt's immer donnerstags frisch online, dann in ARD Sounds oder auf den Seiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
Und alle Büchertipps findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
Und ich bin Stefan Oscher. Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.